Anna berichtet von ihrer ersten Trekking-Tour. Was da nicht so ganz rund lief und wie ihr es besser machen könnt, darum geht's jetzt. Labroad.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Labroad von mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, außerdem bei die Anna.
Hallo.
Und sonst niemand, denn heute geht es um eine Reise, die du gemacht hast. Du warst wandern. Wo warst du wandern? Aber da kurze Frage, wie geht's bei dir so?
Läuft. Und bei dir?
Passt schon. 15.04. Steuerfrist gut rumbekommen, mein Geburtstag damit auch hinter mir gelassen. Ich bin jetzt 33 und damit endlich volljährig. Leute, die Herr der Ringe gelesen haben, wissen, was ich meine. Und dementsprechend, ja, alles cool. Urlaub steht bei mir auch vor der Tür. Ihr werdet davon hören.
Sehr cool, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich freue mich schon
auch,
auf deinen Urlaub.
Ich freue mich auch schon auf meinen Urlaub. Ja.
Zurück zum Wandern.
Genau, es geht heute ums Wandern. Wir haben wieder mal eine Wanderfolge, also kommt ja hier ab und zu mal vor, dass wir Folgen haben, wo Leute wild durch die Gegend rennen, und haben wir uns gedacht, das ist auch mal wieder schön, denn du hast auch eine Wanderung gemacht und das bietet sich doch dann immer an, darüber hier zu sprechen.
Absolut, und eigentlich hatten wir das Format Navi dafür, was wir 2020 mal ins Leben gerufen haben und dann aber irgendwie nicht so stark verfolgen konnten, einfach aufgrund der Mehrbelastung, die das bedeutet hat. Mhm. Und diese Wanderung hatte ich schon ganz, ganz lange vor, in Navi zu berichten. Und jetzt haben wir gesagt, komm, lassen mal Navi sein. Wir integrieren das einfach in unseren klassischen Feed und das sind einfach dann auch normale Labroad-Folgen. Und deswegen sprechen wir jetzt endlich, quasi 3 Jahre später, über den Sohnwaldsteig, den ich 2023 gewandert bin. Und ich freue mich schon sehr doll drauf.
Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein. Hier kommt jetzt aber erstmal ein kurzer Einspieler. Was ist der Sohnwaldsteig überhaupt?
Der Sohnwaldsteig zählt zu den schönsten Fernwanderwegen Deutschlands und ist trotzdem ein echter Geheimtipp. Auf rund 83 Kilometern führt er durch den Hunsrück von Kirn an der Nahe bis nach Bingen am Rhein. Was ihn besonders macht, seine Ruhe. Statt überlaufender Pfade erwarten euch dichte Wälder, moosige Wege und immer wieder spektakuläre Ausblicke ins Mittelrheintal. Der Steig wurde vom Deutschen Wanderinstitut als Premium-Wanderweg ausgezeichnet, das heißt hohe Qualität bei Wegführung, Naturerlebnis und Beschilderung. Unterwegs passiert man historische Orte wie alte Bergruinen, keltische Ringbälle und sogar ehemalige Militärflächen, die heute wieder von der Natur zurückerobert werden. Typisch für den Sohnwaldsteig sind schmale Pfade, wenig Asphalt und ein ständiges Auf und Ab. Insgesamt kommen rund 2700 Höhenmeter zusammen. Wer ihn komplett gehen will, plant am besten 5 bis 6 Etappen ein. Infos dazu findet ihr unter sohnwaldsteig.de. Kurz gesagt, der Sohnwaldsteig ist perfekt für alle, die Natur, Einsamkeit und echtes Wanderfeeling suchen, ohne gleich in die Alpen zu müssen, und eignet sich damit perfekt als Einstieg in mehrtägige Wandertouren.
Der Sohnwaldsteig ist gar nicht so bekannt, glaube ich. Also immer, wenn ich das erwähnt habe, waren die Leute so, was? Sohnwald? Kenne ich nicht. Und ich glaube, das ist auch einfach ein nicht so präsentes Gebiet. Das ist ziemlich nah am Hunsrück, also so zwischen Hunsrück und oberes Mittelrheintal. Und die meisten Leute zählen das wahrscheinlich einfach zu 100% zum Hunsrück, wozu es vielleicht auch gehört mit, aber es ist trotzdem eigentlich so ein eigenes Gebiet, genau zwischen diesen beiden Bereichen. Und der Sohnwaldsteig ist eine Tour, die geht von Kirn bis nach Bingen, und das ist von uns aus tatsächlich hier in Frankfurt super gut mit der HLB, also mit der Hessischen Landesbahn, zu erreichen, sowohl Kirn als auch Bingen, sodass man den easy mit der Bahn anfahren kann. Und ja, wenn man dann noch irgendwie das 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket oder wie auch immer hat, ist das dann sowieso noch irgendwie ganz gut mit dem Preis mit drin.
Richtig, weil wäre auch ein bisschen doof sonst, wenn man da mit dem Auto hinfahren würde, weil ist ja kein Rundweg. Das heißt, man müsste irgendwie das Auto da stehen lassen dann einige Tage und dann die Strecke laufen und dann wieder mit der Bahn irgendwie zum Ausgangspunkt zurück und sowas. Also alles nicht so leicht, und so ist es natürlich dann ein bisschen einfacher.
Genau, total. Also man spart sich auch Parkgebühren und so weiter, und war eigentlich so ganz, ganz praktisch auf jeden Fall. Ja, denn ich habe über den Sohnwaldsteig deshalb erfahren, weil, vielleicht findet ihr das auch relatable, manchmal sind Großeltern ja so, dass sie so Sachen einfach aufheben. Und mein Opa war ja früher sehr, sehr stark im Wandergame, und deswegen hatten sie auch noch so ganz viele Wanderkarten und lauter Zeug zum Wandern, und sind es dann nach und nach immer mal wieder durchgegangen und haben aussortiert. Und meine Oma hat da einen Zeitungsartikel zum Sohnwaldsteig gefunden. den sie damals irgendwann mal ausgeschnitten hatte und hat den mir zu meinem Geburtstag mit zu meinem Geschenk dazugelegt. Und das war ein sehr gutes Geschenk, weil ich mir gedacht habe, oh, das klingt ja voll spannend und habe mir das dann mal angeschaut. Und den Sohnwaldsteig kann man tatsächlich in so, also klassischerweise in 5 bis 6 Etappen. Es gibt auch Verrückte, die machen da weniger Tage draus, aber das ist so die klassische Länge. Und das sind etwa 83 Kilometer, also auch irgendwie gut aufteilbar. Und wir haben das als eine Trekking-Tour gemacht mit 5 Etappen. Es war auch unsere erste Trekking-Tour, das sollte man vielleicht dazu wissen, weil natürlich noch nicht alles so geklappt hat wie bei den Profis so. Und wir sind da noch nicht so krass im Game gewesen. Und vielleicht ist es ja für manche auch ganz interessant, die das noch nie gemacht haben, um sich mal dran zu trauen. Und ich finde, das ist auch wichtig, diese Geschichten irgendwie authentisch von den Anfängen zu erklären oder erzählen, dann fühlen sich andere Leute vielleicht auch ein bisschen mutiger, sich daran zu trauen, weil sie merken, es muss nicht immer alles perfekt sein und es muss nicht alles so sein, wie man es bei den Profis sieht, sondern manchmal packt man auch einfach zu viel ein oder wie auch immer.
Eine Trekking-Tour heißt, ihr hattet einen jeweils Rucksäcke dabei und da drin war dann irgendwann auch ein Zelt oder bedeutet das Trekking oder wie ist Trekking sonst zu verstehen?
Genau, Trekking ist auf jeden Fall mit Zelt und mit Trekkingplätzen, / Wildcampen, je nachdem, was möglich ist, wo man gerade ist. Genau, man kann auch auf Campingplätzen einen Stopp machen, aber auf jeden Fall ist man so mit dem Zelt auf sich selbst gestellt. Und der Sohnwaldsteig ist auch super ausgestattet mit Trekkingplätzen. Wir haben uns trotzdem für so eine Mischstruktur irgendwie entschieden. Und warum, werde ich so gleich im Verlauf noch alles erzählen. Aber auf jeden Fall möchte ich schon mal direkt am Anfang benennen, die Hauptrecherche haben wir mit der Seite sohnwaldsteig.de gemacht. Und das ist wirklich eine perfekte Seite, die werde ich hier häufiger mal erwähnen. Da sind eigentlich alle Infos, die ihr braucht, drauf. Aber manchmal ist es ja ganz gut, irgendwie akustisch nochmal so ein paar Tipps zu kriegen und ein paar Erfahrungsberichte und so weiter und dann gleichzeitig auf der Seite gucken zu können. Also schaut gerne parallel zum Hören mal ein bisschen da drauf rum. Genau, ich werde die auf jeden Fall an mehreren Stellen erwähnen. Wir haben uns, wie gesagt, für die 5 Etappen und mit wechselnden Strukturen zwischen Campingspots und Unterkünften entschieden. Und das war hauptsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, weil wir zum einen gedacht haben, ja, wäre schon cool, irgendwie so einmal zwischendrin zu duschen. so dezenter Luxus. Und zum anderen, es gibt unterwegs auf jeden Fall Möglichkeiten, Wasser aufzufüllen. Und auf der Seite sohnwaldsteig.de ist auch eine Wasserkarte mit Wasserquellen und Wasserstellen und so weiter zu sehen. Uns war das so ein bisschen zu unsicher, / zu, wir haben uns nicht so 100%ig drauf verlassen, weil einige der Wasserquellen auch die Wasserquellen auf jeden Fall nicht Trinkwasser geeignet sind oder zumindest so ausgeschrieben sind. Und einige der Wasserstellen, glaube ich, auch nicht 100%ig, zumindest steht es da nicht dabei. Ah. Genau, weswegen wir uns nicht so 100%ig sicher damit gefühlt haben und weswegen wir halt auch super viel Wasser so auf dem Rücken mitgetragen haben. Und das wurde uns auch so ein bisschen zum Verhängnis. Also wir hätten uns da vielleicht ein bisschen mehr drauf verlassen sollen, dass es diese Wassermöglichkeiten am Wegesrand gibt. Aber, oder man halt irgendwie in nächstes Dorf absteigen muss oder hinlaufen muss.
Was heißt super viel? Wie viel hattet ihr denn dabei?
Pro Person, glaube ich, 4 Liter. Und das sind schon halt schon so gute 4 Kilo, die du dann halt noch zusätzlich mit auf dem Rücken hast. Ja. Und wir haben uns das aufgeteilt. Eine Person hat das Zelt getragen, die andere Person so die Kochutensilien und das Essen. Mhm. Und also es war auf jeden Fall so, dass ich 14, 15 Kilo hatte und der andere Rucksack war so um die 19 Kilo.
Das ist schon viel, ey.
Das ist echt viel. Und wenn ich mir so überlege, dass ich beim Schluchtensteig damals hatte ich 8 bis 10 Kilo. Das klingt jetzt nicht so viel, wenn man es nur kurz hochhebt, aber wenn man es den ganzen Tag mit sich rumträgt, halt schon. Mhm. Irgendwie so Leute, die bei der Bundeswehr waren, sagen so, ja, damit mussten wir auch Märsche machen, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall ist ja auch anstrengend. Ist ja genau dafür gedacht, als so eine Übung, dass es anstrengend ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich war jetzt nicht so krass drauf vorbereitet und man kann sich so vorstellen, dass ich mit so einem sehr quietschenden Geräusch unter meinem Rucksack in die Grätsche gegangen bin. So hat sich das angefühlt irgendwann. Genau, werde ich auch gleich nochmal so im Verlauf, wenn ich dann bei den Etappen bin, meine Erfahrungen damit ein bisschen detaillierter teilen. Aber das so als Grundsituation, wir hatten halt ultra viel auf dem Rücken. Da würde ich aber empfehlen, sich diese Wasserkarte genau anzuschauen und genau, da, sich auch ein bisschen darauf mehr zu verlassen. Das funktioniert eigentlich, also es sollte funktionieren. Mhm. Und zusätzlich habe ich auch gemerkt, ich hatte von dir so eine Wasserblase mitgenommen, wo irgendwie auch nochmal 1,5 Liter oder 1 Liter, ich weiß, bin mir gar nicht mehr sicher.
1,5,
ne? Ja. Drin waren und du hattest gesagt, die schmeckt nicht nach Plastik. Ich bin da super empfindlich, schmeckt auf jeden Fall extrem doll nach Plastik. Vielleicht, wenn man es nur so kurz für einen Longrun oder so dabei hat, hat es noch nicht so die Möglichkeit, danach zu schmecken, wobei ich wahrscheinlich auch das fühlen würde oder spüren würde. Mhm. Aber wenn man das einen Tag da drin hat, auf jeden Fall. Also genau, und dadurch, dass ich da super empfindlich bin, habe ich das Wasser dann auch gar nicht getrunken. Das heißt, das war völlig überflüssig am ersten Tag auf meinem Rücken. Ich habe es dann halt danach leer gemacht. Mhm. Weil's, oder halt nur noch so absolutes Notfall, eine kleine Menge drin gehabt. Ja, genau. Also das dazu.
Ups, das war nicht meine Intention.
Nee, auf keinen Fall hatte ich auch nicht gedacht, aber wie gesagt, bin da sehr empfindlich und das ist ja mit Sicherheit auch nochmal was anderes, wenn man das nur am gleichen Tag innerhalb von irgendwie 2 bis 3 Stunden oder sowas aufbraucht, als wenn man das über einen Tag da drin hat und am nächsten Tag erst trinken würde.
Das stimmt.
Ja, so, wollen wir mal direkt rein starten in unsere erste Etappe.
Wir gehen direkt rein. Man muss ja vorhin auch sagen, auf der Website selbst, die du schon mehrfach angesprochen hast, also somansteig.de, gibt es unten auch eben die Möglichkeit, du kannst einmal sagen, für Genusswanderer, da hast du so irgendwie 5 verschiedene Packages, die du dir da quasi zusammen buchen kannst, weil die machen direkt so mit Übernachtung und Frühstück und Zimmer mit Dusche, WC und sowas und Lunchpaket kriegst du noch, also quasi so all-inclusive, nur laufen musst du selber. Ja. Und da gibt es eben halt 2 Möglichkeiten, also wie gesagt, insgesamt 5 Möglichkeiten, aber kannst halt gucken, wie die einzelnen Etappen dann aussehen, weil offenbar gibt es zwischendurch was, den ihr dann wohl geskippt habt, also dieser quasi dieses Wanderparkplatz Ellerspringen nach Rheinböllen, weil das wäre bei den 5 etappigen Touren nicht mehr dabei, sondern nur bei den 6 etappigen Touren. Und dann gibt es auch die 4 sportliche, das ist einfach 3 Tage. Und dann vielleicht gibt es einfach noch die verrückte, das ist einfach so ein Tag. lauf durch. Ne? Die gibt es ja nicht, aber genau, sonst Unterkünfte und sowas und Gastronomie ist auch auf der Website angegeben. Also wir sind nicht gesponsert von sohnwaldsteig.de, aber ja. einmal eine gute Website. Aber ist auch, glaube ich, kommt ihr direkt? Nee, mit freundlicher Unterstützung des Landes, aber es kommt jetzt nicht direkt von Rheinland-Pfalz. Na gut.
Aber es ist auf jeden Fall wirklich eine wertvolle Seite. Und wie gesagt, wir haben auch unsere hauptsächliche Recherche damit betrieben. Mhm. So, ich würde mal steigen mit der ersten Etappe. Wir sind von Frankfurt losgefahren nach Höchst und von Höchst mit der HLB los und sind nach Kirn durchgefahren. In Kirn selbst, da läuft man dann noch so ein Stückchen durch Kirn durch, kann auch noch mal bei, ich glaube, einem Aldi oder einem Lidl oder was auch immer, da noch mal so unterwegs ist, kurz bevor man auf den Steig startet, sich noch mal einen nicen Snack holen, wenn ich mich richtig erinnere, und geht dann auf den Steig. Das geht erstmal eine ganze Weile hoch. Die erste Etappe hatte für uns 16,6 Kilometer und 480 Höhenmeter und ging zum Trekkingplatz Burgruine Schmidtburg. Und ich muss sagen, so diese, da war ja noch Wasser komplett voll und Rucksack komplett voll und diese 14 Kilo und so ein Kaltstart mit 16,6 Kilometern, das war schon arg. Und ich bin so beim Schluss des Weges war ich auch wirklich in dieser quietschenden Grätsche so angekommen und konnte mich nur noch so ultra langsam vorwärts bewegen, weil meine Hüften einfach auch so zugemacht haben. Little did I know at that point. Also da wusste ich noch nicht. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten die Diagnose bekommen, dass ich auf beiden Hüften aufgrund einer angeborenen Hüftdysplasie eine leichte Coxarthrose habe. Ja, also ich würde sagen, gefühlsmäßig wusste ich das schon. Diagnostiziert hatte ich es noch nicht. Aber das erklärt halt auch voll, dass ich bei solchen Wandern, dass meine Hüften zugegangen sind. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich auch so ein bisschen gezielter darauf eingehen und meinen Körper da so ein bisschen mehr schützen auf jeden Fall. Aber das muss man bei solchen Sachen auch immer noch mit reinzählen, so dass auch körperliche Konstitution, natürlich tagesformabhängig, je nachdem wie ist der Fitnessgrad und was bringt man auch einfach so als Päckchen abseits des schweren Rucksacks mit. Genau. Und was ich auch an dem Tag nicht so richtig berücksichtigt habe, ist der Verbrauch, den ich habe. Also der Kalorienverbrauch, den ich habe. Und ich habe auch einfach zu wenig gegessen gehabt und bin auch deshalb ein bisschen in die Grätsche gegangen. Aber es hat geklappt. Wir haben es geschafft. Ich habe zwar an dem Abend gedacht, scheiße, ich muss abbrechen, weil ich breche ab.
Ich breche in der Mitte durch. So.
Ja, genau, so in etwa. Aber nachdem wir dann eine Nacht im Zelt geschlafen hatten, ging es auch schon wieder besser. Also am nächsten Tag habe ich auch nicht ganz so gelitten, wie ich vermutet hatte am Abend davor. Mhm. Und zum Trekkingplatz, das ist wirklich ein wunderschöner Trekkingplatz. Also den würde ich auch ganz unabhängig von dieser Wanderung empfehlen, sich da mal einzubuchen. Die Trekkingplätze kosten immer 15 Euro pro Nacht.
Also pro Person oder pro Zelt?
Pro Zelt.
Okay.
Und die Schmidtburg ist eine Burgruine und da hat man dann in so diesen kleinen, kleinen Abteilchen sozusagen, hat man dann seinen Zeltplatz. Und es sind auf dem Gelände auch mehrere so Plumpsklos. Jetzt toll. Nicht wunderschön. Problematisch daran finde ich so ein bisschen, dass es da drin halt stockfinster ist. So, das ist ein bisschen ungünstig.
Einfach ja, da hast du nur so deine Handykamera, nicht Handykamera, sondern dein Handylicht so.
Ja, ach, ja. Also ich hatte dann einfach so die Türen spalt offen gelassen und halt so festgehalten, ja. Damit sie nicht ganz aufschwingt und ich da so, hallo, ja, schönen Tag auch, ja. Das ist so ein bisschen, das muss man mitrechnen, ist einfach nicht so wahnsinnig angenehm, besonders wenn man Arachnophobie hat, ist es nicht so
alle. Ja, ja, da brauchst du hier Preaching to the Choir, da brauchst du mir nichts erzählen. Ne? Ja.
genau, aber also es funktioniert auch, aber ist jetzt kein super luxuriöses Erlebnis. genau, aber die Übernachtung selbst war richtig, richtig cool. Wir hatten zwar in der Nacht und am Morgen relativ viel Regen an dem Tag. Das ist war ein bisschen blöd, weil das unseren Start so ein bisschen verzögert hat, weil wir erst gedacht haben, warten wir den Schauer noch ab oder nicht. Ist ja auch immer so die Frage, willst du das Zelt wirklich nass einpacken, bla bla bla. Mhm. Und haben dann noch ein bisschen gewartet, bis der Regen nachgelassen hatte, bis wir dann los sind.
Hat das Zelt aber den Regen so abgehalten oder ist da drin auch? Weil ich glaube, also mein Verständnis ist, Zelte halten Regen in Maßen ganz gut ab, aber irgendwann ist problematisch, weil der Boden halt so weich wird, dass es quasi von unten hochkommt.
Naja, also ja, also wir waren nicht nass drin und unten der Boden ist ja auch anders in der Beschaffenheit, ein anderer Stoff quasi als oben drüber. Mhm. Und die haben ja so eine, also es ist auch beim Zeltkauf, ist es dann angegeben, wie hoch die Wassersäule ist, also wie viel Wasser das im Endeffekt abhält. Und klar, Feuchtigkeit vom Boden ist ein Ding so, aber gerade wenn du das Zelt aufgebaut hast, als es trocken war, ist es ja darunter noch nicht wirklich nass. Und das, also solange du jetzt nicht unterspült bist, weil du aus Versehen auf einem Bach dein Zelt aufgeschlagen hast oder so, dann sollte das erstmal kein Problem sein. Von daher, das war jetzt nicht das Problem. Aber wir mussten halt unser Frühstück, wir hatten so Porridge und mit Nüssen und Obst und so uns mitgenommen und mussten es dann im Stehen im Nieselregen essen. Das war jetzt, das ist, ja, schon gemütlich. Hat man mal gemacht. Ist jetzt nicht krass gemütlich, aber das ist so Type 2 Fun. Also,
ach so, ja.
Ja. Wenn man dann in der Situation selbst denkt man sich, was ein Kack. Und im Nachhinein denkt man sich, ja, war schon irgendwie wenigstens eine witzige Geschichte.
Das stimmt, ja.
Genau. Also da auf jeden Fall total schön die Übernachtung und am Abend kam auch noch richtig schön die Abendsonne raus. Wir haben auch tolle Fotos von der Burg gemacht und so. Das war echt cool. Und sind dann am nächsten Tag weiter auf unsere zweite Etappe. Und bei der zweiten Etappe haben wir tatsächlich eine Unterkunft gehabt und kein Zeltplatz oder desgleichen. Und zwar sind wir nach Henau, also die Schmidtburg ist etwa Höhe Budenbach, ich glaube, das gehört auch noch dazu. Und bis Henau sind so 15 Kilometer, 580 Höhenmeter. Und diese Unterkunft war richtig, richtig cool. Nochmal so nebenbei, werde ich gleich noch mehr zu erzählen. Die Strecke an sich war dann auch schon ein bisschen leichter zu machen. Also schon auf jeden Fall so, dass es mir natürlich auch noch schwer fiel. Aber es war weniger Wasser auf meinem Rücken, was auf jeden Fall schon mal geholfen hat. Und man läuft auch eigentlich so ganz angenehm. Also am Anfang ist man noch sehr viel klar, man ist die ganze Zeit irgendwie im Wald, aber man sieht auch so Mini-Höhlen und sowas. Und unterwegs ist auch so eine riesige Blockhütte bei so einem kleinen Türmchen. Da haben wir dann auch, glaube ich, unsere Mittagspause gemacht. Und in dieser Hütte gibt es auch, da kannst du halt einen kleinen Obolus für da lassen, gibt so eine kleine Kiste mit Wasser und so. Und ich glaube auch Snacks, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, was man sich da auch unterwegs holen kann. Also einfach so auf Vertrauensbasis. Auch
ja, cool. Ja, ist ja sinnvoll, ja.
Ach, und zum ersten Tag kann ich noch sagen, dass wir da haben wir Pause auf Schloss Wartenstein gemacht. Auch da kriegt man unterwegs Getränke und Snacks, wenn man das haben möchte, kann man da in diesem Burgshop holen.
Shop heißt, da arbeitet jemand oder ist es einfach ein
Automat? Genau, da arbeitet jemand. Bei diesem Blockhaus vom zweiten Tag, da arbeitet niemand. Da ist einfach nur ein Häuschen, in dem man auch übernachten kann, theoretisch. Mhm. Und einfach so ein Gemeinschaftsort. Und da kann man sich eine Flasche Wasser oder so mitnehmen. Und
ja, fair. Irgendwie beim ersten Tag muss man da gucken, ist halt dann nicht 24/7 offen, ne?
Genau, da habe ich jetzt die Öffnungszeiten nicht im Blick.
Nee, aber das ist ja okay, aber erstmal einfach nur so als Vergleich dann.
Genau. Aber auch da wieder total schöner und verwunschener Weg, zeitweise wirklich so, dass du auf ganz schmalen Wegen mit so verschiedenem Terrain, das ist gefühlt, sind wir eine Zeit lang so wie auf so einem Big Scale Fußfühlfahrt gelaufen.
Hab da auch die Schuhe ausgezogen.
Genau, weil du da immer zwischenzeitlich so andere Untergründe und so kleine, sich windende Wege hast mit Steinen, über die du die ganze Zeit kraxelst, aber auf der Ebene. Also irgendwie ziemlich cooler Weg gewesen und zwischenzeitlich auch so ein paar Feldwege und so, wenn es dann Richtung Henau geht. Ja, echt sehr, sehr schön. Henau ist ein ganz, ganz kleiner Ort und da gibt es auch tatsächlich nur diese eine Unterkunft bei dieser einen Person, die einfach ein riesiges Haus hat und einen Teil davon als Unterkunft vermietet. Also da kriegst du die Zimmer auch in verschiedenen Größen mit Gemeinschaftsbad. Das Gemeinschaftsbad ist einfach ein Bad.
Das Bad.
Genau, das ist einfach das Bad, genau, was es halt da auf dieser Etage gibt. Das Nette dabei war, wir waren die Einzigen. Das heißt, wir hatten unser Bad für uns und die Unterkunft auch für uns. Und die Person kocht einem auch und gibt einem Frühstück und so. Und oh mein Gott, war das einfach eine süße Erfahrung. Ich muss ja gerade so im ländlichen Raum, schreibt man ja vorher dann immer, hallo, sorry, vielmals, ich bin vegan, ist das okay, haben Sie da was, ansonsten kann ich auch was mitbringen, ist gar kein Problem, ich habe eh schon 14 Kilo auf dem Rücken, der Aufstrich macht es jetzt nicht mehr aus. Ja, genau. So. Und die war aber gleich so, nee, das ist gar kein Problem, ja, das, alles gut, ja, und ich bin dann immer vorsichtiger, weil meistens, wenn Leute sagen, das ist gar kein Problem, checken sie Veganismus nicht, gerade in diesem Bereich, also ich meine, ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass Veganismus gar kein Problem ist, aber ist richtig, ja. So im ländlichen Raum hat man dann doch ganz oft Leute, und die dann sagen, ach so, auch sonst keine tierischen Produkte.
Ich hatte auch irgendwie kein vegetarisch Käse.
Gedacht. Genau, aber das war dann zu 0% der Fall. Die war dermaßen fit, also es war eine ältere Frau im ländlichen Raum, also Stereotyp würde man jetzt sagen, ist jetzt nicht so doll da angekommen, aber einfach Top-Mensch. Also die hatte uns abends, das war eine Überraschung quasi, also wir wussten schon, dass wir da bei ihr Abendessen werden, aber wir wussten nicht, was es geben wird. Und sie hatte uns eine lokale Spezialität gemacht. Die lokale Spezialität sind so große Klöße, die normalerweise mit, ich glaube, Hackfleisch gefüllt sind in so einer, ich glaube, buttrigen Soße, ja. Aber mir hat sie das Ganze vegan gemacht, die Klöße sind eh vegan und drinnen hat sie dann diesen Boxhorn-Klee-Käse reingemacht und, ach so genau, und dazu gibt es noch Apfelmus und halt diesen Apfelmus dazu und noch so ein bisschen Lauchgemüse und es war einfach, also es klingt nach einer weirden und wilden Mischung, aber es war richtig lecker und allein die Tatsache, dass sie auch so meint, ja, den Boxhorn-Klee-Käse, den esse ich auch total gerne und so. Den, ich glaube, vom Better gibt es den und von verschiedenen Marken auch Boxhorn-Klee, veganen Käse einfach. Genau, und das war richtig cool und richtig lecker. Und bei ihr isst man man muss aus dem Haus raus, einmal rum und isst dann in so einem kleinen Wintergarten. den sie so mega hübsch gestaltet hat mit Blümchen auf dem Tisch und so weiter. Und dahinter beginnt dann quasi ihr Wohnbereich. Und wir haben uns auch echt sehr lange und intensiv mit ihr unterhalten. Die also macht auch so mega viel DIY und Upcycling und so weiter und hat dann erzählt, so, ja, den und den Schrank, den habe ich mir hier bei Kleinanzeigen geholt und da war erst so und so und ich habe den dann da umgebaut und so, sodass der hier so ein Raumteiler ist und so und einfach richtig cool und hat dann auch erzählt, so, ah ja, ich war heute früh schon bei den Nachbarn Efeu pflücken, weil ich wasche immer mit Efeu, also Efeu, aus dem Efeu kannst du ja so eine Lauge machen und zum Wäschewaschen nutzen und sie hat das vor ein paar Jahren mal angefangen, weil sie öfter Nachfragen hatten bezüglich Allergenen und da hat sie halt gesagt, naja, also Efeu ist am wenigsten Allergen, was so als Waschmittel gilt und dann wäscht ihr einfach jetzt nur noch mit Efeu und ich finde das richtig krass, also voll cool.
Das ist schon interessant, ja.
Ja, also da merkst du halt auch, dass wahrscheinlich auch deshalb Veganismus für sie jetzt nicht so ein Fremdwort ist, sondern dass sie sich halt einfach generell mit diesen Themen so auseinandersetzt. War einfach eine super liebe Person und tolle Erfahrung da und am nächsten Morgen beim Frühstück hatte sie auch so mega süß gedeckt und ultra viele so Optionen und so. Also richtig cool, richtig lieb und da wäre ich gerne länger geblieben. Und vor allen Dingen hatten wir eine Dusche, das war auch Premium auf jeden Fall.
Das hilft auch, ja, das habe ich auch schon gehört.
Total, also ist dann immer so der Luxus am nächsten Tag, wenn man vorher im Zelt geschlafen hat. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir dann aber nur noch Zeltplätze als Übernachtung. Das heißt, wir haben da nochmal gut genutzt und sind dann am nächsten Tag weiter. Und zwar 19,4 Kilometer, also es wurde immer länger.
Ja, ich würde sogar sagen, also irgendwann habt ihr den Marathon voll, ne? Also.
Ja, mit 470 Höhenmetern auf den Trekkingplatz Ochsenbaumer Höhe. Das war auf jeden Fall auch nochmal gut anstrengend, aber das Positive war, dass wir uns da entschieden haben, nicht mehr so viel Wasser mitzunehmen und dann wurde es halt nicht ganz so schwer und da hatte ich das dann mit dem Essen auch besser raus und das hat dann auf jeden Fall auf dieser Ebene schon mal besser geklappt.
Ich habe gehört, man muss alle 15 Minuten einen Dattel essen.
Ah, ist das so?
Ja. Das habe ich von The Great Hunts, also Danny, der hat bei The Chase mitgemacht, könnt ihr alle mal googeln, eine super lustige Serie und so. Und beim Radfahren, also halt so Ultraradfahren, also im Sinne von so 200 bis 300 Kilometer am Tag. Und es hilft, wenn man einfach alle 15 Minuten eine Dattel isst. Okay. Deswegen hatte ich immer so einen Timer gestellt, der die ganze alle 15 Minuten gesagt hat, klingeling, und dann so, eine Dattel wieder. Und so. Süß.
Ja, auf diesem Weg kommt man an der Alten Burg vorbei und Alte Burg ist auch einer der weiteren Trekkingplätze. Also wenn man das Ganze wirklich nur mit Trekkingplätzen machen möchte, dann hätte man da auch 5 zur Verfügung, die da wären. Ich nenne sie einmal.
Damit man sie mal gehört hat.
Damit man sie mal gehört hat, ganz genau. Das ist einmal die Schmidtburg am Anfang, dann Alte Burg. Also da merkt man schon, ne, da hätte man noch eine ganze Ecke weiterlaufen müssen. Dann kommt Ella Spring, dann die Ochsenbaumer Höhe, wo wir auch übernachtet haben und dann Zeltmöglichkeiten an der Lauschhütte. Wir haben damals an der Lauschhütte nichts bekommen, weil die genau an dem Tag irgendwie zu hatten und haben uns dann anders entschieden, erzähle ich dann nachher. Und genau, Alte Burg haben wir ausgelassen, weil wir da anderweitig ja in Henau untergekommen sind, ein bisschen davor. Zur Ochsenbaumer Höhe. Das ist auch ein super süßer Campingplatz. Da waren wir, also da ist man ein bisschen näher so zusammen und es gibt in der Mitte so ein Feuer, eine Feuerstelle. Und da waren so 3 andere Personen noch, bis auf uns. Und es waren so 2 Dudes, die das anscheinend häufiger zusammen machen. Auch so beide ihre Familien haben und auch oft die Ochsenbaumer Höhe mit ihren beiden Familien komplett ausbuchen und dann halt da so Familienzelten ansagen. Die machen das aber auch manchmal nur zu zweit und haben da einen schönen Campingabend zusammen. Und ein dritter Dude, der war unabhängig von den beiden da, der hat das auch öfter so für sich alleine einfach gemacht. Und die haben sich auch bei einem vorherigen Treffen da auch schon mal zufällig getroffen und haben sich auch wiedererkannt. Und dann waren halt noch wir dabei. Und die waren irgendwie so ganz gesprächig und nett und dann sind wir halt so auch ins Gespräch gekommen und die wollten da halt am Feuer Essen machen und so weiter und haben uns dann tatsächlich gefragt, ob wir auch was wollen. Der eine ist nochmal mit dem Auto los und hat auch Getränke dann geholt und dann hat der für uns auch noch was mitgeholt. Also die anderen haben dann auch noch zusammen am Feuer ihr Essen gehabt und ich habe dann halt das, was wir halt mitgebracht hatten, gegessen. So unser geplantes, weil die jetzt auch nicht so vegan eingestellt waren. Mhm. Genau, aber es war irgendwie trotzdem voll cool mit denen und haben dann noch richtig, richtig lange am Feuer zusammengesessen und uns den Nachthimmel angeguckt und haben dann die verschiedenen Zeiten der Dämmerung noch gegoogelt, wann ist die nautische Dämmerung und die blaue Stunde und so und haben uns dann darüber unterhalten.
Das Begriff, den ich habe zum ersten Mal jetzt gerade gehört.
Jetzt ist ganz interessant, ich habe es jetzt auch nicht mehr genau auf dem Schirm, wann was ist, aber gerade wenn du so im nicht so lichtdurchtränkten Bereich bist und irgendwo im Wald und dir die Sterne angucken kannst, das ist ganz cool. Ja, das war echt nett so mit denen und der Campingplatz an sich ist auch voll nett. Das hat, glaube ich, ein oder zwei, ich glaube nur eine Toilette, die war auch ein bisschen heller als die anderen, weil die oben einfach so einen Bereich mit Plexiglas hatte, sodass es halt nicht so stockenduster da drin war, war ganz praktisch. Mhm. Am frühen Morgen haben die schon angefangen, dann Holz zu hacken, wovon wir dann wach geworden sind und ich mir nur gedacht habe,
Was heißt früher Morgen? Also haben die um 6 Uhr schon die Axt rausgeholt oder was?
Und du, das ist 3 Jahre her, das kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen. Ich weiß noch, dass ich weiß nur, dass ich zu früh für meine Verhältnisse wach geworden bin, weil Holz gehackt wurde.
Okay.
Also Ochsenbauer Höhe kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da gibt es auch relativ in der Nähe einen Parkplatz zu. Also den kann man auch super einfach so anfahren und da übernachten. Und genau wie bei der Schmidtburg auch. Also wenn man jetzt die ganze Strecke nicht laufen möchte, aber halt mal die Erfahrung machen möchte, so einfach so auf so einem Platz zu campen, der ja auch nochmal anders strukturell angebunden ist als so ein Campingplatz, kann ich das sehr, sehr doll empfehlen. Ja, bei der vierten Etappe haben wir tatsächlich uns entschieden, ein kleines Stück der Strecke abzukürzen und sind ein bisschen anders. Das hatten wir in Henau uns schon überlegt, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Kilometerzahlen immer höher und höher wurden und gerade die Etappe 4 wäre nochmal echt knackig geworden. Und wir haben uns dann überlegt, wir laufen von der Ochsenbaumer Höhe bis nach Rheinböllen. Mhm. Das sind 9,14 Kilometer und nur 130 Höhenmeter und sind dann da tatsächlich in die Bahn gestiegen und ein Stückchen weitergefahren bis zu dem Campingplatz in Trechtingshausen, wo wir unterkommen wollten an dem Abend und haben das damit abgekürzt. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil wir halt diese Kilometer echt schon in den Knochen hatten und uns mit dem Gepäck so ein bisschen verzettelt hatten. Also ich würde nicht mal sagen, dass wir insgesamt zu viel dabei hatten oder so, dass wir so Luxusgüter mitgenommen haben. Aber waren die
High Heels jetzt wirklich notwendig?
Ne? Genau. Ich glaube, wenn ich das nochmal machen würde, wo ich drauf achten würde, wäre zum einen natürlich, wie schon erwähnt, das Wasser. Und zum zweiten würde ich auf die Zeltausrüstung nochmal gucken, weil wir hatten zwar uns dafür ein Zelt mit einem sehr kleinen Packmaß zugelegt, das war aber trotzdem noch relativ schwer. Also das ist auf jeden Fall ein Ding, was man hätte noch regulieren können. Also ich glaube, das ist das, was am meisten so ins Gewicht ging. Ansonsten, wir hatten sowohl in der Nacht bei der Ochsenbaumer Höhe als auch in der Nacht danach beim Campingplatz Trechtingshausen 3 Grad nur in der Nacht.
Jesus Christ, wart ihr im Dezember da oder?
Nee, im Mai tatsächlich, im Wonnemonat. Und trotzdem war es nachts sehr, sehr kalt und gerade wenn du so auf dem Boden liegst. Ich weiß nicht, also ich friere da sehr, sehr schnell in der Nacht, gerade wenn also mein Blutdruck ist generell relativ niedrig und in der Nacht halt erst recht, wodurch man dann nochmal erst recht friert. Und ich habe ein Video, wo ich all die Schichten, die ich da über Nacht getragen habe, einmal zeige. Ich muss es mir nochmal angucken, muss ich noch überlegen, ob ich das poste oder nicht. Ich musste, glaube ich, um die 7 Schichten tragen, um nicht komplett auszukühlen. Wir hatten Schlafsäcke, die bis -5 Grad gehen. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir da nur so Sommerschlafsäckchen gehabt, wie damals in Norwegen. Shoutout zu Folge, keine Ahnung, 29, glaube ich.
Kann ich schon sagen, Moment. Tatsächlich, das ist ja Wahnsinn. Wieso weißt du das denn?
Naja, ich muss ja auch irgendwas können. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir viel zu viel mitgenommen hätten, weil ich diese Schichten auch wirklich gebraucht habe für nachts. Kann man sich jetzt natürlich nochmal überlegen, ob andere Stoffe oder Materialien irgendwie da hilfreicher sind und leichter sind. wenn man sowas regelmäßig macht oder darin halt so viel Spaß entwickelt, dass man das nochmal auf die Spitze treiben möchte und auf jedes Gramm achtet, dann gibt es da mit Sicherheit noch was, woran man feilen kann. Aber so auf den ersten Blick wäre es auf jeden Fall diese beiden Sachen. Also Campingausrüstung und Wasser. Das heißt, wir sind dann ein bisschen früher beim Campingplatz Trächtingshausen angekommen. Und bei diesem Campingplatz muss man dazu wissen, also der ist direkt unten am Rhein, ist echt nett gelegen. Und die haben auf ihrer Website keine Möglichkeit, da vorher einen Platz zu reservieren. Die sagen, kommen Sie vorbei, wir haben immer einen Platz. Mhm. Ist eine Red Flag, muss ich sagen. Also ich fand es auch ein bisschen komisch, aber wir hatten jetzt nicht unbedingt eine andere Möglichkeit, einfach um diese Entfernung gescheit zu überbrücken. Deswegen haben wir gedacht, versuchen wir es. Wenn die das auf der Seite haben, ist das auch verbindlich eigentlich. Mhm. Wir sind dann da angekommen, haben gefragt, haben sie noch einen Platz? Und sie waren erstmal so, ja. Und dann mussten wir da erstmal noch vorne eine Weile warten. Und die haben dann auch noch mehrere andere Autos, was heißt andere Autos? Sie haben andere Menschen in Autos auch noch zu Plätzen gebracht und uns dann auch noch zu einem Platz und haben uns erstmal relativ weit vorne an dem Haus einen Platz angeboten, der so ganz, ganz nah an einem weiteren Campingwagen war. Und eigentlich habe ich immer so ein bisschen Probleme, dann irgendwie solche Sachen abzusagen oder zu sagen, nee, hätte ich gerne nicht so und irgendwie meine Grenzen zu wahren, sondern bin dann immer so, ja doch, passt voll gut.
Supi. Cool. Okay.
Ja. Und da habe ich aber gesagt, nee. Also abgesehen davon war das, dass es super cramped so war, also wir waren alle super nah aneinander, war das auch so, dass wir ganz vorne, wie gesagt, bei diesem Haus waren und die haben sich an dem Tag gedacht, ey, lass mal einfach Karaoke-Party machen, oder? Und dann haben die da mit Leuten, die wirklich, sorry, aber gar nicht singen konnten. Ich weiß, Karaoke lebt auch davon, dass man nicht jeden Ton trifft, aber die Kombination aus so Après-Ski-Ballermann-Musik und dann die Töne nicht treffen, fand ich jetzt persönlich ein bisschen voraussetzungsvoll. Bei mir waren diese Voraussetzungen an diesem Tag nicht gegeben, weshalb ich gesagt habe, bitte, nein, wirklich nicht. Und dann haben sie uns nochmal weiter mitgenommen zu einem anderen Platz. Und da waren wir dann quasi auf so einem kleinen Stückchen Rasen vor einem Dauercamping-Wohnwagen, der aber zu dem Zeitpunkt, die Leute waren im Urlaub, da haben sie auch gesagt, ah, die sind gerade selbst im Urlaub, dann stellt ihr doch einfach euch dahin. Und einen anderen Platz, also den und noch einen, der so direkt am Wegesrand war, wo die Autos quasi über deinen Hering schon so mit drüber gefahren sind vom Zelt, hatten sie uns auch noch angeboten. Aber wir haben uns dann für den vor dem Wagen da entschieden. Das war ein bisschen, hat man ein bisschen mehr Luft bis zum vorbeifahrenden Auto gehabt. Also das Ding ist, warum die immer einen Platz finden, ist, dass die ihre Plätze einfach halt doppelt und dreifach belegen und die dann dazwischen quetschen und halt Campingplätze, die von Dauercampern sowieso permanent bezahlt werden, halt auch noch zusätzlich an so Tagesleute oder wie auch immer, wie lange man da unterkommt, vermieten.
Ein geiles System.
Ja, also für die lohnt sich es auf jeden Fall. Ist jetzt, wie gesagt, bisschen red flaggy. Mhm. Und es war jetzt auch, also es ist jetzt ein Campingplatz, den ich wirklich nicht empfehlen würde, abgesehen von dieser Karaoke-Situation, waren die Toiletten-Duschen auch so schlimm im Zustand, dass ich, obwohl ich da zwei Tage vorher halt auch, also ich hatte in Henau das letzte Mal geduscht und dann die Ochsenbaumer Höhe und dann halt diesen Tag und dann halt noch den letzten Tag in Kauf genommen habe, weil ich mir gedacht habe, nein.
Kommst du dreckiger raus, als reingegangen bist?
Ja, genau. Eigentlich bin ich sehr, sehr darauf bedacht, dass ich alle zwei Tage dusche, egal ob ich mich körperlich in Belastung befinde oder nicht. Mhm. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ich hasse es, mich selbst zu riechen, finde ich sensorisch ganz, ganz schlimm, wenn ich nicht geduscht bin. Aber also es gibt Leute, die sind da deutlich entspannter, was more power to you auf jeden Fall. Aber das habe ich nicht in Kauf genommen, also das war mir zu eklig und ja, was dann dazu geführt hat, dass wir da wirklich nur übernachtet haben und am nächsten Tag halt direkt wieder los sind, weil wir gedacht haben, nein. Genau, also das war jetzt einfach nicht so eine schöne Unterkunft und auch einfach in Bezug auf dieses sehr laute Karaoke-Situation, da jetzt nicht ganz so pralle, aber ist wie es ist. Wir haben auch diesen Abend irgendwie rumgekriegt und dadurch, dass wir so ein bisschen weiter entfernt waren von dem Karaoke-Ding, haben wir es dann auch nicht so doll die ganze Zeit mitbekommen. Aber immer, wenn wir zum Klo mussten, konnten wir mal gut reinhören.
Toll.
Naja, und das war dann auch schon quasi Etappe 4 und Etappe 5 ging dann von Trächtingshausen nach Bingen. Und Bingen ist dann der Schluss, also du endest dann quasi direkt am Rhein. Und das waren dann nur noch 9,7 Kilometer und 340 Höhenmeter. Und diese Strecke...
340 Höhenmeter, warte mal, das heißt, also sorry, ich muss mal fragen, diese Höhenmeter, die du angibst, jetzt zum Beispiel diese 340, heißt das, es sind 340 hoch oder wären auch, wenn du quasi auf den Berg startest und ins Tal gehst, wären es dann auch 340 Höhenmeter? Also wie sind die Höhenmeter zu verstehen?
Es sind Komoot angegebene Höhenmeter.
Ah, die heißen immer nix.
Die heißen... Genau, das heißt, wenn ihr sie anders angegeben haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall auf der anderen Seite. Also da ist jetzt zum Beispiel auf der, da ist die Etappe 5, ist hier angegeben von Rheinböllen zum Jägerhaus. Mit 14 Kilometern sind 340 Höhenmeter hoch und 430 Höhenmeter runter. Also ja. Bei der Seite sohnwaldsteig.de ist Outdoor Active als Karten-App sozusagen hinterlegt.
Mhm. Ja, genau. Letzte Zeit habe ich hier Jägerhaus nach Bingen. Steht 340 Höhenmeter hoch, 550 runter. Also, okay, das heißt, die Höhenmeter, die du angegeben hast, werden wahrscheinlich die sein, die hochgehen und die runter sind aber noch, die gibt es noch dazu, on top.
Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie Komoot das angibt.
Grob geschätzt.
Grob geschätzt, ja. Pi mal Daumen. Und diese Etappe 5 bei uns, Trächtingshausen bis Bingen, ist auch die, naja, erste oder letzte, je nachdem, Etappe des Rhein-Burgen-Wegs, der gegenüber vom Rheinsteig quasi auf der anderen Seite des Rheins entlangläuft.
Auf der westlichen Seite, ja.
Und es war eigentlich ganz cool. Also den Rhein-Burgen-Weg hatte ich schon öfter auf dem Schirm. Rheinsteig haben wir ja schon öfter eine Etappe mal gemacht, mal die eine, mal die andere. Genau, und der Rhein-Burgen-Weg ist aber auch, also soll auch super schön sein und ist auch irgendwie nochmal gefühlt so ein ganz anderer Vibe, weil ich finde so, der Rheinsteig ist so gefühlt sehr mediterran. Also ich weiß nicht, woran das für mich liegt. Also es ist, ich glaube, am Schiefergestein und an der Sonnenseite.
Und dadurch, dass da halt so überall Wein wächst.
Genau, wahrscheinlich deshalb. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich mehr, also dichteren Wald und diese Burgen mit Blick auf den Rheinsteig. Auch auf jeden Fall eine Wanderung wert, würde ich sagen. Mhm. Das war dann halt die letzte Etappe für uns, die halt nochmal, ne, mit 9,7 Kilometer kriegt man nochmal gut hin zum Schluss. Und kommt auch an vielen schönen Burgen vorbei, was auch irgendwie ganz schön ist. Und sind dann in Bingen tatsächlich in die HLB gestiegen und wieder nach, ich weiß gar nicht, ob wir dann nach Höchst oder zum Hauptbahnhof gefahren sind, je nachdem. Man kommt auf jeden Fall gut wieder zurück nach Frankfurt. Das war dann der Weg sozusagen, bis auf diese eine Stelle, an der wir ein bisschen abgekürzt haben mit der Bahn. Das heißt, bei uns waren es dann letztendlich nur 70 Kilometer und nicht diese 83. Mhm. Ja, dann kann man jetzt auch ungefähr ausrechnen, wie viel wir damit übersprungen haben.
Lass mich kurz rechnen, warte kurz. Das sind 13 Kilometer. Das heißt, ja. In diesem einen Tag, wo ihr dann die 9 gelaufen seid, wären es eigentlich 22 gewesen. Das ist halt schon nochmal ein großer Unterschied. Und ich finde es durchaus nachvollziehbar, die dann da in dem Fall geskippt zu haben, weil wenn man davor noch die ganzen anderen Tage mit in Betracht zieht, ist das natürlich dann nochmal, wäre ja nochmal mehr gewesen als die jeweiligen Tage davor.
Voll, auf jeden Fall. Und also, wir haben das halt auch immer so gesehen, wir machen das nicht irgendwie, um die Kilometer runter zu rocken oder am Ende gesagt zu haben, boah, haben wir geschafft. Also klar, schon irgendwie so ein boah, haben wir geschafft, aber nicht komme, was wolle, sondern eher mit Blick auf Genuss. Also wir sind GenusswanderInnen und fanden das so auf jeden Fall mehr vertretbar, als wenn wir da uns irgendwie voll gequält hätten. Insgesamt haben wir da die 1990 Höhenmeter laut Komoot gemacht. Weiß jetzt nicht, wie das mit Outdoor Active ist, kann man auch nochmal auf der Seite schauen.
Über die gesamte Strecke meinst du, wären es laut derer Seite, wären es 2650 gewesen.
Okay, ja, dann ist da wirklich die Angabe eine ganz andere.
Na gut, wobei bei euch fehlen ja diese 13 Kilometer und 700 Höhenmeter auf 13 Kilometer. Gut, das ist schon, da wäre ja dann ein steiles Stück, sag ich mal. Ne? Aber, aber es ist nicht zumindest nicht komplett ausgeschlossen.
Ja, das war der Sohnwaldsteig. Wir fanden den auf jeden Fall sehr, sehr schön. War auch eine gute Erfahrung, das mal mit dieser Mischung aus Trekking und Unterkunft zwischendrin nochmal zu machen. Also es war ein guter Einstieg, kann ich auch sehr so empfehlen, wenn man sich noch nicht ganz so dran traut, wirklich jede Nacht im Zelt zu sein, ist es eine sehr gute Alternative. Man hat zwischenzeitlich sowohl in der Unterkunft als auch dann beim Campingplatz nochmal mehr Möglichkeiten. Einfach, also ob das jetzt der Campingplatz sein muss, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Da wäre mir ein weiterer Trekkingplatz dann doch lieber gewesen wahrscheinlich. Aber so, man hat fließendes Wasser und so, was man an den Trekkingplätzen nicht unbedingt hat. Manchmal ist übrigens, das muss ich auch noch dazu sagen, bei der Ochsenbaumer Höhe ist auch in den Zeiten, in denen der frequentierter ist, steht da auch eine Kiste mit Wasser, wo man ein bisschen Geld hinterlassen kann. Ja.
Was habt ihr denn sonst? Du hast quasi die einzigen Mahlzeiten, die du angesprochen hast, waren insgesamt, du hast zu wenig gegessen, am ersten Tag zumindest. Und sonst einmal das Porridge im Stehen. Mhm. Was gab es denn sonst so? Weil du hast gesagt, du hast zu wenig gegessen, aber was wurde denn sonst so tagsüber gemümmelt? Mhm. Und auch abends und morgens und generell. Also wie macht man das? Ich habe das ja noch nie gemacht, deswegen weiß ich ja nicht.
Klar. Also
ich habe mehr Tagesradtouren gemacht und das ist halt immer nochmal was anderes, weil du halt viel mehr Strecke machst und dann kommst du quasi automatisch in irgendwelchen Orten vorbei und dann holst du dir halt irgendwas in irgendeinem Supermarkt und dann fährst du halt weiter. Ist halt, aber da ist halt so, ja, du machst halt deine 20 Kilometer und beim Radfahren machst du halt so 100 und deswegen hast du halt da ganz andere ganz andere Möglichkeiten dann einfach auch. Deswegen, ja.
Auf jeden Fall. Und beim Radfahren seid ihr auch abends immer eingekehrt.
Ja, genau.
Und du bist halt auch flexibler zum Einkehren. Wenn du bei einer Wanderung irgendwo in ein Tal absteigen musst oder zu einer Stadt oder irgendwo rein musst, dann ist es nochmal eine andere Entscheidung, ob du diese Kilometer da noch draufpackst oder nicht. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir uns halt das meiste einfach mitgenommen haben. Und wir hatten in Henau, hatten wir ja sowohl das Abendessen als auch das Frühstück am nächsten Tag mit dabei. Genau, und am Anfang in Kirn, als wir gestartet sind, hatten wir uns da nochmal zusätzlich in eine Brezel geholt. Genau, ansonsten haben wir das so geplant, dass wir für morgens Porridge hatten, also Haferflocken, und ich hatte schon Nüsse reingemischt und wir hatten jeweils so einen Ziploc-Beutel mit getrockneten Früchten und Nüssen dabei, also so wie Studentenfutter mit mehr. Mhm. Das hatten wir so für tagsüber, auch Müsli-Riegel und sowas hatten wir noch für tagsüber zwischendrin und auch so als in Anführungszeichen Mittagessen. Für abends hatten wir dann entweder Ramen, dazu habe ich zum einen so getrocknetes, also selbst getrocknetes Gemüse, also meine Mutter oder unsere Mutter macht das öfter
unsere
mal.
Aller Mutter.
Unsere aller Mutter, dass sie so Gemüse ganz, ganz fein schneidet und trocknet und dass man das dann halt so in Gläsern aufbewahren kann und entweder eine Suppe mit dazu kippen kann oder ich finde das gerade fürs Camping super praktisch, wenn man das in Rahmen mit dazu wirft oder was wir auch haben, dass wir Couscous mitnehmen und da dann solches Gemüse mit dazu machen, man wie so einen kleinen Couscous-Salat, weil Couscous ja auch einfach nur mit heißem Wasser übergossen werden muss, also auch ganz praktisch zu machen. Mhm. Genau, das waren so unsere Abendessen.
Das heißt, hat er da einen Campingkocher dabei oder kann man da vor Ort dann irgendwie, okay?
Nee, Campingkocher. Also bei der Ochsenbaumer Höhe, da hätte man auch gutes Feuer machen können. Mhm. Haben die anderen ja auch gemacht, wo wir uns dann auch noch beteiligt haben.
Ja, ja.
Genau, und die anderen hatten sich dann halt dann was da gekauft oder der eine, der dann nochmal losgefahren ist, der hatte dann, glaube ich, so Knoblauchbrot und für die anderen halt Fleisch gekauft und ich bin dann aber bei unseren, ich glaube, Rahmen hatte ich an dem Abend oder Couscous, ich weiß es nicht mehr genau, eins von beidem gehabt. Und also das geht auf jeden Fall ein paar Tage mit Couscous, Rahmen, getrocknetem Gemüse und Haferflocken / Porridge und mittags dann halt irgendwie so eine Mischung aus Müsli-Riegel und so Studentenfutter. Und als wir bei Henau los sind, da hatten wir noch ein Brötchen für unterwegs uns geholt. Oder nicht geholt, sondern halt von der Unterkunft mitnehmen dürfen. Genau, das geht. Aber das ist schon auch nicht so viel. Also gerade diese Mittagsessenssituation dann nur mit Müsliriegel zu überbrücken, ist schon schwierig.
Ja, das glaube ich.
Genau, und, weil du ja halt auch einfach ein bisschen mehr verbrauchst und genau. Also das könnte ich mir vorstellen, das auch nochmal anders zu überdenken oder die Strecken dann, die mehr Kilometer in Kauf zu nehmen dafür, dass man dann irgendwo nochmal absteigt, weil irgendwo ein Laden ist oder man doch nochmal einkehrt oder so. Genau. Das,
oder
das
halt die alle 15 Minuten eine Dattel.
Oder das, ja.
Das entweder oder. Ja, so diese beiden Optionen stehen dir quasi zur Verfügung.
Ich glaube, Datteln hatten wir auch mit in unserem Studentenfutter Plus.
Sehr gut, Studentenfutter Premium.
Genau.
Gold Edition. Ja. Sehr schön. Also man kann quasi sagen, diese Strecke, die lohnt sich, die kann man auf jeden Fall machen. Fünf Etappen waren es genau, würden sich dafür auch anbieten. Beim Packen muss man halt ein bisschen aufpassen, aber ne, du hast selbst gesagt, das war quasi das erste Mal, dass du das gemacht hast. Dementsprechend ist da halt die Erfahrung noch nicht so mit dabei gewesen. Deswegen, aber man hat es ja trotzdem geschafft. Man hat es trotzdem auch gut überlebt und man hat daraus Learnings gezogen, die man dann beim nächsten Mal potenziell anders gemacht hat oder anders machen würde, wenn man das macht, ja.
Genau, und es war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Also ich kann mir sowohl Trekking als auch Wandern mit Unterkünften, hat beides auf jeden Fall seinen Charme. Trekking alleine würde ich jetzt würde ich wahrscheinlich nicht machen, also da müsste ich einfach noch eine Person finden, die da mitmachen würde. Aber an sich auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich würde dann nochmal wahrscheinlich ein günstiger und leichteres Zelt mir zulegen. Könnte mir das dann auf jeden Fall nochmal vorstellen. Feste Unterkünfte haben aber auf jeden Fall auch einen absoluten Charme. Man muss einfach weniger rumtragen. Man ist sicher, dass man abends eine Dusche und irgendwas Warmes zu essen hat, muss weniger zu essen rumtragen, muss weniger zum Übernachten rumtragen. Das hat auf jeden Fall große Vorteile. Aber man ist halt nicht ganz so viel in der Natur. Also ja, hat beides auf jeden Fall seinen Charme.
Das stimmt.
Das waren auch schon so die größten Informationen, die ich dazu geben kann. Die große Empfehlung, nochmal diese Website sich zusätzlich anzuschauen. Da hat man sowohl, wenn man die Gesamtstrecke anschaut, werden da nochmal alles Mögliche an Unterkünften, Aussichtspunkten, Parkplatzmöglichkeiten und so weiter angezeigt. Es gibt nochmal eine Extrakarte, die Wasserstellen anzeigt. Es gibt eine genaue Beschreibung der Trekkingplätze. Es gibt, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, diese Pauschalwanderung, wo man entweder Genusswandern oder für Sportliche angeben kann, wo man die Unterkünfte und aber auch den Gepäcktransfer mit dabei hat. Man kann sich bei der Seite der Gastgebenden auch noch anschauen, was es da für Unterkunftsmöglichkeiten abseits der Trekkingplätze gibt. Da, wie gesagt, in Henau die große Empfehlung heißt Ferienwohnung Hunsbrück am Sohnwaldsteig, Hunsrückblick am Sohnwaldsteig. Und herzliche Grüße an die Person. Ist wirklich sehr, sehr lieb und sehr, sehr cool.
Und mal schaut dort an die Website sohnwaldsteig.de, die gibt es auch einfach in leichter Sprache. Ich liebe das ja. Das ist halt einfach total praktisch und für Personen, die der deutschen Sprache zum einen entweder nicht so wichtig sind oder halt irgendwie andere Einschränkungen haben diesbezüglich, was die Sprache angeht, haben halt hier trotzdem die Möglichkeit, sich sehr gut darüber zu informieren. Und es ist einfach toll, dass da mit so viel Liebe an diese Website rangegangen wird, um die halt eben auch da ein bisschen verfügbar zu machen. Sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall. Und über die Service-Seite, da gibt es halt auch nochmal so verschiedene Möglichkeiten. Auch ÖPNV nochmal erklärt, wo man parken kann, Taxitransfer sogar. Wie gesagt, dieses Netz offener Wasserhähne und so weiter.
Ja.
Also wirklich eine sehr gut aufgebaute Seite. Wir hätten diese Folge wahrscheinlich auch in einem Satz, schaut euch diese Seite an, zusammenfassen können. Aber dann hättet ihr meine wahnsinnig wertvollen 2,50 Euro dazu nicht gehört und die persönlichen Erfahrungen, die ich mit euch geteilt habe. Und das, also da wäre ja wahnsinnig
sind wir doch
was
heute
verloren
hier.
Gegangen.
Genau. So ist das, genau. Ja, super. Vielen lieben Dank, dass du von dieser Reise berichtet hast. Wenn auch ihr da draußen eine Reise gemacht habt, über die ihr gerne berichten möchtet, dann lasst uns gerne wissen. Schreibt uns dafür an kontakt@labroad.de oder an Instagram an labroad_pod und dann kommt ihr bei uns auf die Liste und dann nehmen wir zusammen auf und das ist immer ganz schön toll und deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr mit dabei seid.
Ganz genau. Und es kann auch echt mal so eine kurze Folge wie hier jetzt sein. Und mal sind es dann auch Folgen, die so 2 Stunden gehen, wo wir uns schon am Ende dann kurz fassen müssen, weil nach 2 Stunden der Cut-off unserer Aufnahme-Website ist. Also bei uns ist alles möglich. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet. Zu dieser Folge gibt es schon ein bisschen was auf Instagram zu sehen. Ich hatte dazu schon mal zumindest ein Reel, an das ich mich erinnern kann, gemacht.
Können wir im Zweifel ja nochmal reposten.
Auf jeden Fall nochmal reposten, genau. Und vielleicht gibt es dazu auch nochmal mehr. Wir sind jetzt gerade dabei, so unsere Instagram-Strategie so ein bisschen neu zu finden, ein bisschen mehr Richtung Reels zu gehen, statt Richtung Beiträge, weil die auch einfach mehr gesehen werden. Und gebt uns da gerne Rückmeldungen, was ihr da gerne sehen möchtet. Und wir schauen, wie wir das unterbringen können, sowohl mit unserer Idee in Einklang bringen können, als auch mit unseren zeitlichen Ressourcen, die da reinfliegen. Wir sind dafür Feedback sehr, sehr offen.
Prima. Na denn, hören wir uns dann in 6 Wochen wieder und bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.